Branche unter Druck, Weinmarkt in der Krise. Rette sich, wer kann? Von Christoph Murmann, vom 10. März 2026. Lidl und das Deutsche Weininstitut suchen gemeinsam Mittel gegen den Nachfragerückgang. Das tun alle Winzer und Vermarkter weltweit. Die LZ tut es auch. Etwa 3000 Winzer demonstrierten am 25. Februar in Bernkastel an der Mittelmosel, mehr als 100 stürmten das Finanzamt. Akten und Büromöbel flogen aus den Fenstern, die Beamten flohen. Die Weinbauern waren wütend und verzweifelt. Inflation, schlechte Ernten, hohe Steuern und Abgaben bedrohten ihre wirtschaftliche Existenz, so klagten sie. Außerdem litten sie unter unfairem Wettbewerb. Der wilde Sturm auf die Behörde hat sich nicht vor 10 Tagen abgespielt, sondern genau 100 Jahre früher. Am 25. Februar 1926. Nach dem Ersten Weltkrieg stand die Moselregion erneut unter französischer Besatzung. Der vorherige Kriegsgegner drangsalierte die deutschen Winzer mit allen Mitteln. Trotzdem konnten die Weinbauern damals einen politischen Erfolg verbuchen. Die Weinsteuer wurde abgeschafft. Bis heute noch ist sie nicht wieder eingeführt. Das Weingut Blesius im benachbarten Grach, 1750 gegründet, erinnert an das damalige Ereignis mit einem Tacheles Riesling. Inhaber Florian Blesius will mit der Sonderausstattung an den Geist der Winzer jener Zeit erinnern. Heute treibt der Geist der Winzer diese zwar nicht auf die Barrikaden, jedenfalls nicht in Deutschland, in Frankreich ist das anders, aber ihre wirtschaftliche Lage ist mindestens so hoffnungslos wie damals. Mehr als der Hälfte drohe der baldige Bankrott, so alarmierte einer von ihnen vor der letzten Ernte die Öffentlichkeit. Der Pfälzer Winzer Thomas Schaurer versammelte Kollegen aus dem ganzen Land in seiner Zukunftsinitiative Deutscher Weinbau, um höhere Preise für Produzenten von Fasswein zu erreichen. Vergebens, auch der neue Jahrgang wird zu den von Schaurer gegeißelten, niedrigsten Großhandelspreisen seit Beginn der Aufzeichnungen gehandelt. Dieser findet seit Monaten auch für weniger als die Hälfte der Erzeugungskosten keine Abnehmer. Tausende geben endgültig auf. Das Deutsche Weininstitut hat zuletzt verkündet, dass nach Analyse von Nielsen IQ die im Jahr 2025 hierzulande eingekauften Weinmengen 7% geringer waren als im Vorjahr. Dies betraf die deutschen und die ausländischen Weine gleichermaßen. Weltweit geht der Weinkonsum zurück. Die französischen und spanischen Weinbauern leiden darunter noch mehr als die deutschen. In Bordeaux, dem bekanntesten Anbaugebiet der Welt, werden massenhaft Rebflächen gerodet. In der Rioja prüft man die berühmtesten Rotweine Spaniens auf ihre Tauglichkeit als billiger Sektgrundwein. Die Vorhersage Schaurers wird also in Erfüllung gehen. Nicht so schnell und nicht mit einer riesigen Pleitewelle, wie er das im vergangenen Sommer meinte, aber Tausende von Winzern im Nebenerwerb werden aufgeben. Viele von ihnen messen ihre Rebfläche lieber in A als in Hektar, denn 100 A sind 1 Hektar. Sie verdienen mit dem fassweisen Verkauf ihrer Weine an die Handelskellereien oft schon lange nicht einmal den gesetzlichen Mindestlohn. Mehr aus Tradition als mit Gewinnabsicht kümmern sie sich am Feierabend um ihre ererbten Rebgärten, aber keines ihrer Kinder ist bereit, in ihre Fußstapfen zu treten. Auf den Mitgliederversammlungen lokaler Winzergenossenschaften sieht es aus wie im Taubenzüchterverein. Graue und weiße Haare bestimmen das Bild. Neu ist, dass die Fassweinwinzer Verluste machen. Besonders in Jahren mit ungünstigen Wetterbedingungen wie den letzten beiden kostet die Bewirtschaftung mehr als sie einbringt. Wer trotz Dauerregen ordentlichen Wein abliefert, hat viele Male gegen Pilzinfektionen spritzen müssen. Der Deutsche Weinbauverband beziffert den Aufwand auf insgesamt 1,20 Euro je Liter. Bei Preisen von aktuell 0,40 bis 0,60 Euro zahlen die Winzer also aus der eigenen Tasche drauf. Die Hochschule Geisenheim hat wie in den Vorjahren anlässlich der Weinmesse Mitte März in Düsseldorf einen Pro-Wein-Business-Report erstellt und dafür 1000 Aussteller, Produzenten, Händler und Gastronomen aus 30 Ländern befragt. Im Vordergrund stand die Frage nach Strategien, Produkten und Kampagnen, mit denen die Unternehmen im vergangenen Jahr erfolgreich waren. Handel kommt besser weg. Sinkende Nachfrage und steigende Kosten treffen die Weinproduzenten deutlich stärker als den Handel. Insbesondere kleinere Betriebe geraten zunehmend unter Druck, heißt es im Bericht. Die Herausgeberin Simone Luz, Professorin in Geisenheim, sieht die Winzer weltweit unter Anpassungsdruck. Die wirtschaftliche Lage der kleinen Weingüter und Genossenschaften habe sich 2025 weiter verschlechtert, stellt die Betriebswirtin fest. Ihnen fehlten häufig die Flexibilität und die Skaleneffekte, um auf veränderte Marktbedingungen schnell genug zu reagieren. Der Handel, so Luz, erweise sich als widerstandsfähiger und blicke weniger pessimistisch auf das Jahr 2026. Die Mehrheit der befragten Marktteilnehmer berichtet für 2025 von rückläufigen Absatzmengen. Parallel dazu zeigt sich in vielen Vertriebskanälen ein Trend zum Downtrading, einer Verschiebung hin zu niedrigeren Preissegmenten, auch wenn ein relevanter Teil der Umsätze stabil geblieben sei. Für 2026 sind die Erwartungen unterschiedlich. Fach- und Großhandel und die Gastronomie zeigen sich vorsichtig optimistisch, der Lebensmitteleinzelhandel, Onlinehändler und Exporteure sind weniger zuversichtlich. Der Markt stabilisiert sich punktuell, aber nicht flächendeckend. Insbesondere Export- und Massenkanäle bleiben herausfordernd, heißt es in dem Report. Auf der Produktseite setzt sich ein bereits bekannter Trend fort. Weiße Weine, Schaumweine sowie alkoholfreie und reduzierte Produkte gelten branchenübergreifend als die Kategorien mit den besseren Zukunftsaussichten. Klassische Rotweine verlieren dagegen weiter an Bedeutung, was nach Meinung der Autorin auch mit veränderten Konsumgewohnheiten und einem stärkeren Gesundheitsbewusstsein zusammenhängt. Politik fördert totale Abstinenz. Über alle Stufen der Wertschöpfung hinweg zeigten die Erfolgsfaktoren und Strategien erstaunlich klare Gemeinsamkeiten, streichen die Geisenheimer Wissenschaftler heraus. Unabhängig vom Geschäftsmodell sehen alle Marktteilnehmer dieselben Herausforderungen und reagieren mit ähnlichen strategischen Ansätzen. Marktnähe, aktives Portfoliomanagement und konsequente Kostenkontrolle gelten als entscheidende Hebel, um sich auf dem weiterhin rückläufigen Markt zu behaupten. Als größte Probleme nennen die Befragten die schwache Nachfrage, anhaltenden Preisdruck sowie steigende Kosten. Wohl nicht nur mit Blick auf den Auftraggeber unterstreicht der Report die Wichtigkeit der Düsseldorfer Messe als internationaler B2B-Plattform. Sie bietet die Möglichkeit, Sortimente anzupassen, neue Lieferanten und Absatzwege zu finden und sich strategisch auf die veränderten Marktbedingungen einzustellen. Christian Schwörer, Generalsekretär des Deutschen Weinbauverbands, erkennt noch einen weiteren Grund für die Branchenkrise. Es sei zu kurz gegriffen, den Rückgang des Weinkonsums allein mit einer veränderten Konsumstimmung zu erklären. Eine der größten Herausforderungen für den Weinsektor sei die Verunsicherung der Verbraucher, und die sei politisch und medial befeuert, meint Schwörer. Immer mehr Menschen zweifelten, ob moderater Weinkonsum überhaupt bedenkenlos möglich sei. Diese Zweifel entstünden nicht aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern aus einer undifferenzierten gesundheitspolitischen Debatte auf allen politischen Ebenen. Schwörer verweist beispielhaft auf den jüngsten Initiativbericht zur Strategie der Europäischen Union gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auf die 5. Auflage des Europäischen Kodex zur Krebsbekämpfung. Die Vorlagen für die negative Darstellung des Weines in der Gesundheits- und Ernährungspolitik hätten die Weltgesundheitsorganisation WHO und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, geliefert, die Alkoholkonsum schon in den kleinsten Mengen als riskant einstuften. Damit, so Schwörers Befürchtung, werde der Nährboden geschaffen für Warnhinweise, Steuererhöhungen, Werbebeschränkungen und letztlich für die gesellschaftliche Stigmatisierung von Wein. Christian Bauer ist beim Weinbauverband zuständig für die Statistik und hat die Zahlen. 17,8 Millionen Hektoliter Wein wurden in Deutschland im Weinwirtschaftsjahr 2024-25 konsumiert, 4,1% weniger als im Vorjahr. Obwohl die Zahl der über 16 Jahre alten möglichen Weinkonsumenten in Deutschland wuchs, verringerte sich der Absatz nach Bauers Zahlen in nur 4 Jahren um 2,1 Millionen Hektoliter. Das ist mehr als ein Fünftel einer deutschen Normalernte. Jahr für Jahr ging die Nachfrage um 52 Millionen Liter zurück. Bauer berechnet für das jüngste Weinwirtschaftsjahr einen Pro-Kopf-Verbrauch von Stillweinen von 21,5 Litern und 3,5 Litern für Schaumweine. In einem Jahr wurde 0,7 Liter weniger Wein und 0,1 Liter weniger Sekt nachgefragt. Der Weinbauverband sieht keine Trendwende. Weinerzeuger weltweit unter Anpassungsdruck. Jedermann in der Weinwirtschaft geht daher von einer weiter schwindenden Nachfrage aus und davon, dass Anpassungen der Produktionsmengen unumgänglich sind. Die EU hat gerade ein Weinpaket verabschiedet, mit dem sie Brüssel helfen will, den Markt ins Gleichgewicht zu bringen. Vorgesehen sind Maßnahmen, um die Produktion zu regulieren, aber auch geänderte Vorschriften, um die Vermarktung alkoholfreier Weine zu verbessern und den Weintourismus sowie den Absatz zu fördern. Weltweit stehen die Weinerzeuger unter Anpassungsdruck, in allen wichtigen Anbauländern sind die Erntemengen größer als der Verbrauch. Sogar im Piemont, der Heimat der italienischen Edelweine Barolo und Barbaresco, finden Krisensitzungen wegen der überquellenden Lager statt. In Kalifornien, wo sich die Weinberge in den letzten Jahrzehnten auf fast das Doppelte der gesamten deutschen Rebfläche vergrößert haben, wurden nach Angaben des Fachmagazins Wine Business Monthly binnen eines Jahres 15.435 Hektar gerodet, 193.205 Hektar standen hier zuletzt noch unter Ertrag. Für eine Tonne Trauben würden aktuell nur noch $400 gezahlt, schreibt das Magazin, Zur Deckung der Kosten wären $600 nötig. Der Weingigant J&E Gallo hat gerade angekündigt, eines seiner Weingüter ganz zu schließen. Das klingt alles sehr ähnlich wie in Deutschland. Der Deutsche Weinbauverband schreckt vor großen Rodungen allerdings noch zurück. Stattdessen macht er sich stark für eine sogenannte Rotationsbrache, mit der Winzer Rebflächen für einige Jahre stilllegen, statt sie endgültig aus der Produktion zu nehmen. Eine über Generationen dauernde Ausdehnung der Anbauflächen kehrt sich um. Nicht nur den Kleinen steht hierzulande das Wasser bis zum Hals, sogar alte, renommierte Prädikatsweingüter stellen den Betrieb ein. Superstars unter den Winzern wie Molitor und Van Volxem kündigen eilig Pachtverträge, um sich gesund zu schrumpfen. Mittelgroße Betriebe mit einem großen Anteil an Abhofverkäufen scheinen besser durch die Krise zu kommen. Das ganz große Rad im Weingeschäft dreht jedoch der Lebensmittelhandel. Mit über 80% des gesamten Weinmarktes ist er der entscheidende Absatzkanal für inländische wie ausländische Weine. Deshalb ist das Deutsche Weininstitut, die durch Abgaben finanzierte Absatzförderungsgesellschaft der deutschen Weinwirtschaft, eine Kooperation mit Lidl eingegangen. Gemeinsam wollen sie zukunftsträchtige Vermarktungskonzepte für Wein finden und unterstützen. Unter dem Motto, aus Liebe zum deutschen Wein, konnten sich Weinerzeuger bis Ende Februar bewerben. Auch Lidl muss sein aus Imagegründen gehätscheltes Angebot an die veränderte Nachfrage anpassen. Der Lebensmittelhandel hat im vergangenen Jahr laut Nielsen IQ erneut fast 6% weniger Wein verkauft als im Vorjahr, die Supermärkte sogar 19% weniger. Den weitaus größten Weinabsatz haben die Discounter und die Verbrauchermärkte, und auch die haben 6 bzw. 5% eingebüßt. Alle Herkunftsländer verlieren Menge, Deutschland diesmal, anders als in früheren Jahren, ein bisschen weniger. Die heimischen Weine profitieren vom Trend zu Weißweinen. EU-Verschnitte decken die Preiseingangsstufe ab, aber auch deren Absatz ist im Minus. Manche Marken laufen gut, was vor Jahren kaum einer für möglich hielt. Markenweine schlagen sich besser. Doppio Passo von der Rotkäppchen-Tochter Eggers und Franke kam letztes Jahr auf 20,9 Millionen Flaschen zum Durchschnittspreis von 5,82 Euro. Das ist fast das Doppelte des Durchschnittspreises im Handel von 3,08 Euro. Die Harddisco-Unternehmen durchschnittlich nur 2,26 Euro pro Flasche und haben 2025 mit der Warengruppe 8% weniger umgesetzt. Nicht viel weniger als Doppio Passo bringen die Marken der Kellereien Peter Mertes, Maybach, Bré und Les Grands Chais de France, Grand Sud, auf die Waage. Auch Henkel Freschenet und ein paar Genossenschaften mischen im Markenweingeschäft kräftig mit. Am erfolgreichsten waren in den letzten Jahren die Marken der Kellerei Peter Mertes. Die ist als Hochleistungslieferant von Handelsmarken und Discountware zur größten Weinkellerei in Deutschland aufgestiegen. Das Markengeschäft wurde Spezialisten wie Racke, Langgut und Binderer überlassen. Doch inzwischen helfen die eigenen Marken wesentlich mit, wenn das Familienunternehmen besser als die übrige Branche dasteht. Michael Willkomm hat Mertes seit den 70er Jahren bis zum Generationswechsel als geschäftsführender Gesellschafter geführt. Erfreut stellt er fest, dass der vielbeklagte Nachfragerückgang für die eigenen Markenweine nicht nur nicht existiert, sondern wir im Gegenteil weiter wachsen. Doch auch Willkomm sieht den Markt für Wein und Mischgetränke in den nächsten 10 Jahren zunehmend von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen beeinflusst. Der weiter wachsende Einfluss von Social Media werde die Markenmechanik verändern, so seine Prognose, und die Funktion der Marken als Anker durch die zunehmende Verunsicherung der Verbraucher eher noch verstärkt.